Das Bekenntnis. Gute Werke sind nur solche, die Gott in seinem heiligen Wort geboten hat, nicht solche, die ohne dessen Vollmacht aus blindem Eifer oder unter Vorwand guter Absichten von Menschen erdacht worden sind. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 1. Einleitung. Wir verlassen nun das 15. Kapitel, das uns die Buße als evangelische Gnade vor Augen stellte, das Umkehren von der Sünde, das tägliche, besondere und aufrichtige. Die Buße ist die negative Bewegung des geistlichen Lebens, das Ausreißen des Unkrauts, das Ausgraben der Wurzel, das Niederreißen dessen, was gegen Gott aufgerichtet war. Aber der Büßende kehrt nicht ins Leere um. Er wendet sich von der Sünde ab, doch er wendet sich zugleich etwas zu, einem Leben, das Gott mit guten Werken ehrt. Die Buße ohne die guten Werke wäre wie ein Acker, von dem man das Gestrüpp entfernt hat, ohne je neuen Samen auszustreuen. Das Unkraut kommt zurück, schlimmer als zuvor. Das 16. Kapitel, dem wir uns nun zuwenden, handelt von dem, was die Bibel gute Werke nennt. Der erste Abschnitt stellt die Frage, ohne die alle weiteren Antworten ins Leere laufen, was ist überhaupt ein gutes Werk? Zwei Männer stehen an derselben Wegkreuzung, jeder überzeugt, das Richtige zu tun. Der eine schreitet auf dem befohlenen Pfad voran, das Gesetz Gottes als Leuchte seinem Fuß. Der andere biegt auf einen Seitenweg ab, den kein göttliches Gebot gezeichnet hat, den aber fromme Überlieferung, menschliche Satzung oder das Drängen seines eigenen Herzens ihm als heilsam ausgemalt haben. Beide Männer sind aufrichtig. Beide strengen sich an. Beide glauben, Gott zu dienen. Aber nur einer tut ein gutes Werk. Der Unterschied liegt nicht im Eifer, nicht in der Aufrichtigkeit, nicht in der Meinung derer, die zuschauen. Der Unterschied liegt in etwas Schlichterem, aber unendlich durchdringenderem, nur was Gott geboten hat, ist gut. Die Väter der Westminster-Versammlung eröffnen das Kapitel über die guten Werke mit einer einzigen, unmissverständlichen Feststellung. Sie sagen nicht zuerst, wie gute Werke mit dem Glauben zusammenhängen, was sie bewirken oder worin ihre Unvollkommenheit besteht. Sie beginnen mit der grundlegenden Frage, wer bestimmt, was ein gutes Werk ist. Und ihre Antwort duldet keinen Widerspruch, Gott allein, in seinem heiligen Wort. Was er nicht geboten hat, mag glänzen wie pures Gold, geadelt durch Jahrhunderte kirchlicher Überlieferung, getragen von der Inbrunst ungezählter Beter, es ist und bleibt Menschenwerk, und Menschenwerk kann vor dem Richterstuhl des Höchsten nicht bestehen. Dieser erste Abschnitt ist das formale Prinzip, das den folgenden sieben zugrunde liegt. Wer nicht von Anfang an festlegt, was ein gutes Werk ist, verzehrt jede spätere Erörterung über den Ort der Werke im christlichen Leben. Die mittelalterliche Kirche hatte dies vergessen. An die Stelle des göttlichen Gebots trat die menschliche Satzung, und aus dieser Vertauschung erwuchs der ganze Apparat der Werkgerechtigkeit, den die Reformation niederzureißen berufen war, Mönchtum, Wallfahrten, Ablässe, selbst auferlegte Kasteiungen, die Ohrenbeichte als sakramentales Werk. All diese Übungen wurden von aufrichtigen Seelen vollzogen, doch ohne göttliche Vollmacht, und darum waren sie nicht gut. Der Abschnitt schlägt allem menschlichen Erfindungsgeist die Tür zu, nicht mit philosophischer Beweisführung, sondern mit der nackten Behauptung göttlicher Autorität, Gott hat geboten. Das ist der Anfang und das Ende der Sache. Die biblischen Grundlagen. Der Prophet Micha fasst die ganze Pflicht des Menschen in einen einzigen Satz, der wie ein Hammerschlag jede eigenmächtige Frömmigkeit zertrümmert, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jedes Wort dieses Verses ist eine Waffe gegen die Vorstellung, gute Werke seien das, was Menschen in ihrer religiösen Aufrichtigkeit zu opfern beschließen. Es ist dir gesagt. Gott hat kundgetan, öffentlich ausgebreitet, schriftlich niedergelegt, was ihm gefällt. Die Zeit des Herumtastens im Dunkeln, des ängstlichen Rätselratens, welche Gabe den zürnenden Gott besänftigen könnte, ist vorbei. Wer fragt, womit soll ich mich dem Herrn nahen? Und die Antwort anderswo sucht als dort, wo er sie bereits gegeben hat, behandelt den Allmächtigen wie ein heidnisches Götzenbild, das durch Versuch und Irrtum zufriedengestellt werden muss. Das zweite Wort, das in Michas Satz einschlägt, ist fordert. Gute Werke sind nicht unsere Gaben an Gott, dargebracht aus dem Schatzhaus unserer eigenen geistlichen Kreativität. Sie sind seine Forderungen an uns, die Antwort des Geschöpfes auf den Schöpfer, der Gehorsam des Knechtes gegenüber dem Herrn. Der Heide naht sich seiner Gottheit mit der Frage, was kann ich dir geben, um deine Gunst zu gewinnen? Der Anbeter des lebendigen Gottes naht sich mit der Frage, was hast du geboten, dass ich gehorche? Der dritte Schlag des Verses liegt im Inhalt des geforderten Selbst, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Demut, Tugenden, die im gewöhnlichen Gang des menschlichen Lebens gelebt werden, nicht in den außerordentlichen Darbietungen religiöser Spezialisten. Gott verlangt keine Wallfahrt, keine ekstatische Erfahrung, keine selbstersonnene Enthaltsamkeit. Er verlangt den steten, unglamourösen Gehorsam eines Lebens, das nach seinem Wort geführt wird, an dem Platz, an den er uns berufen hat. Die Mutter, die ihr Kind um Mitternacht stillt, tut, was Gott fordert. Der Mönch, der Psalmen singt, die er nicht versteht, zu einem Zweck, den Gott nicht befohlen hat, tut es nicht. Unser Herr bringt diesen Gegensatz in seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auf die äußerste Schärfe. Hören wir ihn selbst, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebaute. Das griechische Wort, das Luther mit vergeblich übersetzt, ist matten, leer, nichtig, bar jedes wirklichen Gehalts vor Gott. Dies waren die frömmsten Männer Israels, Männer, deren ganzes Leben um den Dienst Gottes kreiste, Männer, die den Zehnten von Minze und Kümmel entrichteten und kein Jota des Gesetzes ausließen. Und doch erklärt unser Herr ihren Gottesdienst für nichtig, nicht weil es ihnen an Ernst fehlte, nicht weil ihre Hingabe halbherzig war, sondern weil sie die Gebote Gottes durch Menschensatzungen ersetzt und entleert hatten. Der besondere Anlass war ihre Überlieferung des Korban, durch die ein Sohn sein Vermögen dem Tempel weihen und sich so der Pflicht entziehen konnte, für seine alternden Eltern zu sorgen. Aber das Prinzip, das unser Herr daraus ableitet, ist universal: wo menschliche Überlieferung zur göttlichen Vorschrift erhoben wird, wird die göttliche Vorschrift unweigerlich beiseite geschoben. Entweder herrscht Gottes Wort und die menschlichen Bräuche dienen, oder die menschlichen Bräuche herrschen und Gottes Wort wird kraftlos gemacht. Ein drittes gibt es nicht. Paulus kannte diesen Irrtum von innen. Er schreibt an die Römer mit einem Schmerz, der seine Beweisführung durchbricht, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Die Wendung eifern um Gott im griechischen Zlontheo beschreibt eine verzehrende Leidenschaft für die Sache Gottes. Paulus spricht von Männern, die für Gott brannten, von Männern, die über Land und Meer zogen, um einen einzigen Proselyten zu machen, von Männern, die dreimal am Tag beteten und die Schrift bis auf den Buchstaben kannten. Und doch war ihr Eifer, bei aller Glut, mit Unverstand, nicht ohne Kenntnis des Gesetzes, das sie in Fülle besaßen, sondern ohne die Erkenntnis der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ihr Eifer trieb sie nicht zu Gott hin, sondern von ihm fort, den ganzen Weg bis zum Kreuz, wo sie, kreuzige ihn, schrien und dabei überzeugt waren, Gott einen Dienst zu erweisen. Aufrichtigkeit ist eine köstliche Sache, aber eine gefährliche. Aufrichtig irrgeleiteter Eifer hat mehr Gräber gefüllt als ehrliches Laster je vermochte. Das Alte Testament liefert eine Anschauung, deren Wucht die Jahrhunderte nicht gemildert haben. Saul, der erste König Israels, hatte von Gott den Befehl erhalten, die Amalekiter vollständig zu vernichten. Saul führte den Befehl zum größten Teil aus, verschonte aber Agag, den König, und das Beste vom Vieh. Als Samuel ihn zur Rede stellte, war Sauls Verteidigung in Frömmigkeit gekleidet: das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Eine gute Absicht, meint man. Samuels Antwort zerschneidet die fromme Ausrede mit der Präzision eines scharfen Schwertes: meinst du, dass der Herr Wohlgefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Sünde der Zauberei, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Das Opfer, das Gott nicht befohlen hatte, mochte es noch so kostspielig sein, war kein gutes Werk. Es war Rebellion, und Rebellion, so Samuel, ist wie Zauberei. Wer tut, was Gott nicht geboten hat, setzt an der Stelle, an der göttliches Gebot und menschliche Absicht in Widerstreit geraten, sein eigenes Urteil an die Stelle der göttlichen Autorität. Der Schreiber des Hebräerbriefs fügt dem Bilde die positive Seite hinzu, in einem Gebet, das den ganzen Abschnitt in die Sprache der Anbetung hebt, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das gute Werk ist durch seine Beziehung zu Gottes Willen bestimmt, zu tun seinen Willen, und sein Ziel ist es, vor ihm wohlgefällig zu sein. Gott selbst ist es, der im Glaubenden durch Jesus Christus das Wollen und das Vollbringen wirkt. Das gute Werk ist keine selbstständige menschliche Leistung, die Gott dann prüft und billigt, es ist ein Werk, das Gott selbst beginnt, erhält und vollendet, wobei er den Glaubenden als sein Werkzeug gebraucht. Und weil es Gottes Werk im Glaubenden ist, entspricht es vollkommen dem in der Schrift offenbarten Willen Gottes. Es gibt keine Spannung zwischen dem inneren Antrieb des Geistes und dem äußeren Gebot der Schrift, denn der Geist, der in uns wirkt, ist derselbe Geist, der das Wort eingegeben hat. Wer behauptet, der Geist führe ihn zu etwas, das die Schrift verbietet, oder halte ihn von etwas ab, das die Schrift gebietet, hört nicht den Geist. Er hört sein eigenes Herz, und sein Herz ist trügerisch. Unser Herr fügt dem Ganzen eine Warnung hinzu, deren prophetische Klarheit in den Verfolgungen der Kirche immer neu bestätigt wurde, es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Kaum ein Satz der Schrift entlarvt die verheerende Macht des blinden Eifers mit solcher Nüchternheit. Der Mann, der Gottesdiener tötet und dabei glaubt, Gott zu dienen, ist kein Heuchler. Er ist aufrichtig, eifrig und vollkommen im Irrtum. Die Väter der Westminster-Versammlung, die ein Jahrhundert der Religionskriege durchlebt hatten, in denen beide Seiten mit dem Namen Gottes auf den Lippen mordeten, wussten, dass Eifer ohne biblische Grundlage kein zu pflegendes Gut, sondern ein zu bändigendes Feuer ist. Ein Eifer, der nicht aus dem Wort gespeist wird, frisst am Ende den Eiferer selbst und alle, die ihm nahe kommen. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Versammlung tagte in einem Jahrhundert, in dem die Frage, was ein gutes Werk sei, über Leben und Tod entschied. Die mittelalterliche Kirche hatte ein kunstvolles Gefüge von guten Werken errichtet, das weit über die Schrift hinausging. Zu dem, was Gott geboten hatte, fügte sie Mönchsgelübde, Wallfahrten, Reliquienverehrung, Ablässe, den Rosenkranz und ein sakramentales System, in dem Beichte und Busleistungen als Werke galten, die zur Genugtuung beitrugen. Die Reformatoren maßen eine jede dieser Übungen an der Richtschnur der Schrift und fanden sie alle zu leicht. Sie waren von Menschen erdacht, und mochten sie noch so alt sein, sie konnten nicht gut genannt werden. Das Konzil von Trient hatte diese Praktiken zum Dogma erhärtet, wer leugne, dass die Werke des Gerechtfertigten das ewige Leben wahrhaft verdienten, sei mit dem Anathema belegt. Der Konflikt war fundamental. Wer definiert, was gut ist? Was bewirken die Werke? Wie verhalten sie sich zum vollbrachten Werk Christi? Die Väter der Versammlung begannen ihr Kapitel mit der grundlegendsten Frage, und ihre Antwort stellte das biblische Prinzip wieder her, das unter Jahrhunderten der Überlieferung verschüttet worden war: Gott allein bestimmt, was gut ist. Der Bekenntnissatz enthält mehrere Feststellungen, deren jede für sich Gewicht hat. Die erste ist positiv, gute Werke sind nur solche, die Gott in seinem heiligen Wort geboten hat. Das Wörtchen nur ist von einer Ausschließlichkeit, die fast anstößig wirkt. Kein Werk, so edel es scheinen, so alt sein Stammbaum sein mag, darf gut genannt werden, wenn es keine göttliche Vollmacht vorweisen kann. Wo kein Gebot ist, ist kein gutes Werk. Dies ist das regulative Prinzip, angewandt auf die Ethik, wie Gott allein bestimmt, wie er angebetet werden will, so bestimmt er allein, welche Werke ihm wohlgefällig sind. Der Mensch darf im Gottesdienst nichts hinzufügen, was Gott nicht verordnet hat, und er darf im Leben nichts als gutes Werk bezeichnen, was Gott nicht geboten hat. Das Prinzip ist dasselbe, weil der Herr derselbe ist. Die zweite Feststellung ist negativ, gute Werke sind nicht solche, die ohne dessen Vollmacht aus blindem Eifer oder unter Vorwand guter Absichten von Menschen erdacht worden sind. Ein Werk, dem die biblische Grundlage fehlt, ist schon durch diese Abwesenheit als Menschenwerk entlarvt, und ein Menschenwerk kann nicht gut sein, denn die Güte einer Handlung bemisst sich an ihrer Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, nicht an der Absicht des Handelnden. Die Väter verurteilten nicht jeden menschlichen Brauch. Die Kirche darf Ordnungen für das gemeinsame Leben der Gemeinde aufstellen, die von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit verschieden sein können. Was die Väter verurteilten, war die Auferlegung menschlicher Bräuche als bindend für das Gewissen, auf eine Weise, wie allein Gottes Gebot binden kann. Wenn eine menschliche Überlieferung in den Rang einer göttlichen Forderung erhoben wird, hört sie auf, eine hilfreiche Gewohnheit zu sein, und wird zur Tyrannei. Das Gewissen gehört Gott allein, und was Gott freigelassen hat, darf kein Mensch binden. Der blinde Eifer, den das Bekenntnis anprangert, ist der des Saulus von Tarsus, der die Gemeinde verfolgte und dabei meinte, Gott zu dienen. Es ist derselbe Eifer, den Paulus in Römer 10, Vers 2 als leidenschaftlich, aber ohne Erkenntnis beschreibt. Blinder Eifer rennt schnell, nur leider in die falsche Richtung. Das Tragische am blinden Eifer ist, dass er umso mehr Schaden anrichtet, je mehr ein Mensch von ihm besitzt. Die Religionskriege des 17. Jahrhunderts hatten den Beweis mit Strömen von Blut erbracht. Und der Vorwand guter Absichten schließlich trifft den Irrtum, der dem gefallenen Menschen am natürlichsten liegt, die Annahme, ein gutes Motiv heilige eine schlechte Handlung. Saul meinte, er täte Gutes, als er das amalekitische Vieh verschonte. USA meinte, er täte Gutes, als er die Hand ausstreckte, um die Bundeslade zu stützen, und starb neben ihr. Eine gute Absicht verwandelt Ungehorsam nicht in Gehorsam. Das Herz mag es gut meinen, aber wenn die Hand tut, was Gott nicht befohlen hat, ist das gutmeinende Herz der Auflehnung schuldig. Wir alle möchten nach unseren Absichten beurteilt werden, nicht nach unseren Taten. Aber Gott richtet das Herz am Messstab seines Wortes, und ein Herz, dessen gute Absichten es vom Gehorsam wegführen, braucht nicht Bestätigung, sondern Buße. Theologische Tiefe. Calvin legt in seiner Behandlung der christlichen Freiheit im dritten Buch der Institutio das theologische Fundament für diesen Abschnitt. Das Gewissen steht vor Gott allein, und Gott allein hat das Recht, es zu binden. Wenn Menschen in Dingen Gesetze erlassen, in denen Gott nicht gesprochen hat, reißen sie einen Thron an sich, der nicht der ihre ist. Der Messstab der Gottseligkeit ist nicht die Überlieferung der Menschen, sondern die Gebote Gottes. Menschliche Erfindungen den göttlichen Geboten hinzuzufügen, heißt zu unterstellen, Gottes Gebote seien unzureichend. Calvin schreibt mit der ihm eigenen Schärfe, Gewissen zu binden, wo Gott sie freigelassen hat, bedeutet, eine Tyrannei über Seelen auszuüben, die allein Gott zusteht. Das besondere Übel der von Menschen erdachten Werke reicht noch tiefer. Sie treten unweigerlich in Wettbewerb mit den Werken, die Gott wirklich geboten hat, und in diesem Wettbewerb gewinnen sie jedes Mal, nicht, weil sie besser wären, sondern weil sie leichter sind. Einmal im Leben eine Wallfahrt zu unternehmen, ist leichter, als die eigene Frau jeden Tag zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. An bestimmten Tagen zu fasten, ist leichter, als die Lust der Augen jede Stunde zu ertöten. Die menschliche Religion zieht es zum Messbaren und zum Punktuellen, sie gibt dem Gewissen etwas zum Zählen, während sie den durchdringenden, unmessbaren Forderungen des Gesetzes ausweicht. Der Pilger, der seine Wallfahrt hinter sich hat, kann den Haken setzen und sich gerecht fühlen. Der Mann, der seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst, kann niemals den Haken setzen, weil die Forderung unendlich und das Versagen alltäglich ist. Werke menschlicher Erfindung sind am Ende eine verfeinerte Form der Ausflucht, ein Weg, religiös zu sein, ohne heilig sein zu müssen. Das Fleisch kann auf eine Wallfahrt stolz sein, es kann nicht stolz darauf sein, einem Feind vergeben zu haben. Die Religion der menschlichen Erfindung gibt dem Fleisch etwas zu tun, wobei seine Selbstbezogenheit unangetastet bleibt. Die Religion des göttlichen Gebots verlangt den Tod des Selbst. Turretin stellt dieser Frage mit einer für ihn bezeichnenden Genauigkeit nach. Er unterscheidet zwischen Überlieferungen, die gleichgültig sind, Bräuche der Ordnung und der Form, die von Ort zu Ort verschieden sein mögen und die die Gemeinde um des Anstands willen frei aufstellen darf, und Überlieferungen, die als heilsnotwendig auferlegt oder dem Gewissen als bindend aufgedrängt werden. Nur diese letzteren sind es, die das Bekenntnis verurteilt. Eine menschliche Autorität neben oder über die göttliche zu stellen, bringt genau das hervor, was Paulus im Kolosserbrief als Eteloteskaia bezeichnet, wörtlich Willensgottesdienst. oder selbstgemachte Religion. Sie hat, so der Apostel, den Schein der Weisheit, ist aber nichts wert und dient nur zur Befriedigung des Fleisches. Sie sieht fromm aus. Sie fühlt sich geistlich an. Sie bewirkt nichts. Turretins Unterscheidung ist keine akademische Spitzfindigkeit. Sie schützt den Christen vor zwei gleich verheerenden Irrtümern, dem Irrtum Roms, das aus menschlichen Satzungen göttliche Forderungen macht, und dem Irrtum des Libertiners, der aus der christlichen Freiheit einen Freibrief für die Gesetzlosigkeit macht. Die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, ist nicht die Freiheit, zu tun, was uns beliebt. Sie ist die Freiheit, das zu tun, was Gott gebietet, ohne den Zwang menschlicher Satzungen, die Gott nie erlassen hat. Hodge zieht aus dem einen Satz des Bekenntnisses vier Sätze, die die ganze Lehre des Abschnitts entfalten. Erstens, gute Werke stimmen mit dem moralischen Gesetz Gottes überein. Zweitens, kein Werk ist gut, wenn es nicht geboten ist. Drittens, von Menschen erdachte Werke sind nicht gut, was immer ihr Schein sein mag. Viertens, weder blinder Eifer noch gute Absicht können ein Werk ohne göttliche Vollmacht in ein gutes verwandeln. Hodge lenkt diese Grundsätze dann auf eine Versuchung, die zu jeder Zeit und an jedem Ort wiederkehrt, die Neigung, wohltätige Tätigkeiten an die Stelle der besonderen guten Werke zu setzen, die die Schrift gebietet. Der Antrieb mag edel sein, aber der Adel des Antriebs macht ein Werk nicht gut. Wenn unser wohltätiger Eifer uns dazu führt, zu vernachlässigen, was Gott wirklich geboten hat, die Anbetung seines Namens, die Unterweisung unserer Kinder, die Verkündigung des Evangeliums, dann ist unser Eifer, bei allem äußeren Glanz, blind. Philanthropie ohne Gottesdienst, Nächstenliebe ohne Gottesliebe, soziales Engagement ohne Gemeindezucht, dies sind die gefälligen Sünden eines Zeitalters, das den Menschen helfen will, ohne dem Wort zu gehorchen. Aber eine Sünde hört nicht auf, Sünde zu sein, weil sie in den Augen der Welt bewundernswert erscheint. Bullinger, der Zürcher Bundestheologe, bettet diese Frage in den weiteren Rahmen des Bundes ein. Der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, enthält von Anfang an die Forderung des Gehorsams. Nicht als Bedingung, die der Mensch erfüllen muss, um in den Bund zu gelangen, aber als Antwort, die der im Bund Stehende aus Dankbarkeit gibt. Bullinger zeigt in seinen Dekaden, wie das Gesetz im Leben des Bundesvolkes nicht als drückende Last, sondern als Wegweisung zur Freiheit dient. Gott hat Israel am Sinai nicht einfach Regeln auferlegt. Er hat sich zuerst als der Gott vorgestellt, der sie aus der Knechtschaft Ägyptens geführt hat. Die Gebote folgen der Erlösung, nicht umgekehrt. Das Evangelium geht dem Gesetz voraus, und darum kann das Gesetz nicht als Mittel zur Erlangung des Heils missverstanden werden. Aber gerade weil der Bund auf Gnade gründet, verpflichtet er zu einem Leben, das dieser Gnade entspricht. Bullinger hätte die von Menschen erdachten Werke als bundeswidrig verurteilt, sie unterstellen, der Herr des Bundes habe nicht klar genug gesprochen, und sie setzen menschliche Willkür an die Stelle der Bundestreue. Wer dem Herrn des Bundes vertraut, vertraut auch seinen Geboten und sucht sein Wohlgefallen nicht in selbst ersonnenen Wegen, sondern in dem Weg, den er selbst gezeichnet hat. Abrakel wendet diese Wahrheiten seelsorgerlich auf das Gewissen des Einzelnen an. Woran erkenne ich, ob meine vermeintlich guten Werke wirklich gut sind? Das von Gott gebotene Werk wird im Glauben getan, in Abhängigkeit von Christus. Es wird zur Ehre Gottes getan, nach der Regel der Schrift, in der Kraft des Geistes. Abrakel warnt vor der feinen Selbsttäuschung, bei der ein Mensch seine religiösen Vorlieben mit göttlichen Geboten verwechselt. Was mir fromm erscheint, ist nicht darum schon von Gott geboten. Der Mensch, der den Rosenkranz betet, weil es ihm Nähe zu Gott vermittelt, und der Mensch, der ins Kloster geht, weil er dort Ruhe findet, mögen aufrichtig sein. Aber wenn diese Übungen nicht geboten sind, sind sie nicht gut. Abrakels Prüfstein ist einfach, nicht was dein Herz dir sagt, nicht was die Überlieferung dir rät, sondern was Gott in seinem Wort geboten hat, das allein ist gut. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, unterwirf jedes Werk, das du gewohnt bist, als gut zu bezeichnen, der Prüfung durch die göttliche Vollmacht. Nimm eine beliebige Handlung, die du für ein gutes Werk hältst, deinen Gottesdienstbesuch, dein Geben, deine persönlichen Andachten, deine Geduld mit den Kindern, und stelle eine Frage, die tiefer schneidet als jede Erkundigung nach dem Motiv, hat Gott dies geboten? Wenn die Antwort ja lautet, tu es von ganzem Herzen, im Aufblick zu Christus, der dir Kraft und Vergebung schenkt. Wenn die Antwort Nein lautet, wenn sich das Werk auf kein Gebot und keine Vorschrift der Schrift zurückführen lässt, sei ehrlich genug, es beim Namen zu nennen, ein von Menschen erdachtes Werk. Das heißt nicht, jede Handlung müsse durch einen einzelnen Vers gedeckt sein. Die allgemeinen Gebote der Schrift umfassen das ganze Leben, und gute und notwendige Schlussfolgerungen aus der Schrift haben ihr volles Recht. Aber jede Übung, die in den Rang einer religiösen Pflicht erhoben wird, muss durch das Wort gedeckt sein, sonst ist sie Willensgottesdienst. Prüfe deine Gewohnheiten an dieser Messlatte. Gibt es Dinge, die du tust, weil du sie schon immer getan hast, weil deine Gemeinde sie von dir erwartet, weil fromme Leute sie dir empfohlen haben, ohne dass du je gefragt hättest, ob Gott sie geboten hat? Gewohnheit ist ein schlechter Lehrmeister in den Dingen Gottes. Das Wort allein ist die Regel, an der sich alles messen muss, und was vor diesem Messstab nicht bestehen kann, hat in deinem Leben als angebliches gutes Werk nicht zu suchen. Zweitens, vertraue deiner Aufrichtigkeit nicht als Führerin zu dem, was gut ist. Aufrichtigkeit ist kostbar, doch Aufrichtigkeit ohne Erkenntnis ist ein Schwert ohne Griff. Saul war aufrichtig, als er das amalekitische Vieh verschonte. Die Pharisäer waren aufrichtig, als sie Minze verzehnteten und das Gericht vernachlässigten. Paulus war vor seiner Bekehrung aufrichtig, nach der Gerechtigkeit des Gesetzes untadelig. Und doch waren sie alle aufrichtig im Unrecht. Miss deine Aufrichtigkeit am Wort, nicht das Wort an deiner Aufrichtigkeit. Frage dich, woher weißt du, dass das, was du mit Inbrunst tust, wirklich gut ist? Weil es sich richtig anfühlt? Weil es dir Frieden gibt? Weil andere dich loben? All diese Maßstäbe sind Sand. Der Fels, auf dem das Gewissen ruhen kann, ist das geschriebene Wort. Drittens, widerstehe der Versuchung, den göttlichen Forderungen menschliche Erfindungen hinzuzufügen. Das christliche Leben, wie Gott es in der Schrift ausgebreitet hat, ist bereits mehr als genug für jede wache Stunde. Die Pflichten des Gottesdienstes, der Familie, des Berufs, der Barmherzigkeit und des Gebets lassen keinen Raum für zusätzliche religiöse Übungen. Doch das Fleisch ist nie zufrieden mit dem, was Gott geboten hat, denn was Gott gebietet, lässt keinen Boden zum Selbstruhm, während Menschen erfundenes reichlich Boden dafür bietet. Prüfe deine religiösen Übungen. Gibt es Dinge, die du tust, die die Schrift nicht gebietet und die du für Ausweise besonderer Frömmigkeit hältst? Gibt es Dinge, die du unterlässt, die die Schrift nicht verbietet und für die du andere heimlich verachtest? Wenn dem so ist, hast du begonnen, einem Gott deiner eigenen Erfindung einen Altar zu bauen. Viertens, ruhe in der Schlichtheit dessen, was Gott wirklich geboten hat. Eine der großen Freiheiten des reformierten Glaubens besteht darin, dass wir genau wissen, was Gott fordert. Wir sind nicht dazu verurteilt, zu raten, durch Schatten zu tappen oder den wechselnden Meinungen religiöser Fachleute zu folgen, die einen besonderen Zugang zu verborgenem Wissen beanspruchen. Gott hat uns gesagt, was gut ist, und er hat es mit aller Klarheit gesagt. Die Pflicht ist unkompliziert, mag ihre Erfüllung ohne Gnade auch unmöglich sein, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig wandeln vor Gott. Den Herrn lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Gott diene nach der Ordnung der Schrift, nicht nach den Erfindungen der Menschen. Die Aufgaben des täglichen Berufs mit Fleiß und Zufriedenheit erfüllen. Für die Armen, die Witwen und die Waisen sorgen. Die Wahrheit in Liebe reden. Vergeben, wie uns vergeben ist. Diese Werke sind weder geheimnisvoll noch unzugänglich. Der einfachste Christ mit dem einfachsten Verständnis der Schrift kann wissen, was Gott fordert, und sich daran machen, es zu tun. Die Verwickeltheit und Dunkelheit, die so viel menschliche Religion umgeben, sind nicht Zeichen ihrer Tiefe, sondern ihrer Abweichung von der Klarheit des Wortes Gottes. Wenn das Evangelium uns von der Tyrannei menschlicher Erfindungen befreit, befreit es uns zur freudigen Schlichtheit des göttlichen Gehorsams. Die Frage ist nicht, was kann ich noch tun, um Gott zu gefallen, als ob sein Wort eine Lücke gelassen hätte. Die Frage ist, was hat er geboten, und tue ich es mit ganzem Herzen? Fünftens, lass deine guten Werke allein für das Auge Gottes getan sein. Wenn ein gutes Werk nur das ist, was Gott geboten hat, bemisst sich seine Güte an seinem Messstab, und sein Lohn kommt von seiner Hand allein. Das von Menschen erdachte Werk wird stets, auf irgendeiner Ebene, für die Anerkennung von Menschen getan. Aber das von Gott gebotene Werk wird für Gott getan. Die Mutter, die nachts aufsteht, um ihr schreiendes Kind zu stillen, braucht den Beifall der Gemeinde nicht. Der Kaufmann, der seine Späßen nicht aufbläht, auch wenn die Kollegen seine Gewissenhaftigkeit belächeln, braucht die Anerkennung seines Pastors nicht. Die verborgene Zucht der Zunge, der geheime Kampf gegen die Begierde, die kostspielige Vergebung einer Kränkung, von der niemand sonst weiß, dies sind die Werke, die Gott im Verborgenen sieht, und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Die Religion der menschlichen Erfindung ist am Ende immer eine Vorstellung. Die Religion des göttlichen Gebots ist im innersten Kern ein Wandel mit Gott. Lerne die Stille. Lerne das Verborgensein. Lerne, Werke zu tun, die niemand zählt, niemand lobt und niemand belohnt außer dem einen, der alles sieht. Die größten guten Werke im Reich Gottes sind die, von denen die Welt nie etwas erfährt, deren Zeuge der Himmel allein ist. Sechstens, freue dich daran, dass nicht deine Werke, sondern Christi Werk der Grund deiner Annahme bei Gott ist. Der erste Abschnitt des Kapitels über die guten Werke stellt den Messstab auf, und dieser Messstab ist hoch, heilig und unerbittlich. Gemessen an ihm bleibt keiner von uns bestehen. Und genau darin liegt die verborgene Gnade dieses Abschnitts. Indem das Bekenntnis so klar sagt, was ein gutes Werk ist, treibt es uns zu Christus. Denn sobald wir erkennen, dass nur das Gut ist, was Gott geboten hat, und dass wir selbst das Gebotene immer nur halb, immer nur befleckt, immer nur mit gemischten Beweggründen tun, bleibt uns nichts als das Kreuz. Christus allein hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Christus allein hat in jedem Augenblick seines Lebens das Gute getan, das Gott geboten hatte, in vollkommenem Gehorsam und aus vollkommen reiner Liebe. Seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet, nicht weil unsere Werke gut wären, sondern obwohl sie es nicht sind. Und dann, aus dieser geschenkten Gerechtigkeit heraus, befähigt uns der Geist, Werke zu tun, die Gott wirklich wohlgefällig sind, nicht als Grund, sondern als Frucht. Der Abschnitt demütigt uns, und darin liegt sein größtes Geschenk. Er nimmt uns den Stolz auf unsere eigenen religiösen Leistungen und treibt uns in die Arme dessen, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wer begriffen hat, dass nur Gottes Gebot ein Werk gut macht, und wer zugleich begriffen hat, dass seine besten Werke dennoch der Vergebung bedürfen, hat das Evangelium verstanden. Gebet. Herr, unser Gott, du hast uns gesagt, was gut ist und was du von uns forderst. Wir bekennen, dass wir allzu oft Werke unserer eigenen Erfindung ersonnen und sie gut genannt haben. Wir haben Menschengebote an die Stelle deiner Gebote gesetzt. Wir haben auf unsere Aufrichtigkeit vertraut, wo wir sie an deinem Wort hätten prüfen sollen. Wir sind mit blindem Eifer gelaufen, auf Wegen, die von dir wegführten. Wir haben ungehorsam mit guten Absichten entschuldigt, als könnte ein rechtes Motiv eine unrechte Tat heiligen. Vergib uns die Eitelkeit unserer selbstgemachten Frömmigkeit. Wir preisen dich, dass du uns nicht dem Rätselraten überlassen hast, was dir gefällt, sondern uns dein heiliges Wort als Leuchte unserem Fuß und als Licht auf unserem Pfad gegeben hast. Schenke uns die Gnade, jeden Gedanken, jedes Wort und jedes Werk der Vollmacht dieses Wortes zu unterwerfen und nicht zu ihm hinzuzufügen noch von ihm wegzunehmen. Gib uns Herzen, die vor deinen Geboten zittern, und Hände, die schnell sind, zu gehorchen. Lass unsere guten Werke solche sein, wie du sie geboten hast, Werke der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, der Liebe zu dir und der Liebe zum Nächsten, der Treue im Beruf und der Güte gegen die Armen, des Gottesdienstes nach deinem Wort und des Dienstes nach deinem Willen. Bewahre uns vor der Blindheit des Eifers ohne Erkenntnis und vor der Torheit der Absichten, die sich deinen Geboten nicht unterworfen haben. Wenn wir alles getan haben, was du geboten hast, und nie tun wir es ganz, in allem bleiben wir zurück, dann lass uns mit den Knechten von einst sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Denn unsere guten Werke sind nicht der Grund unserer Annahme bei dir, sondern die Frucht der Annahme, die wir allein in Christus haben. Herr Jesus Christus, du hast alle Gerechtigkeit an unserer Statt erfüllt. Du hast den Fluch unseres Ungehorsams am Holz getragen. Du lebst und herrschest zur Rechten des Vaters und bittest für uns. Sende deinen Geist, dass er in uns wirke, was vor dir wohlgefällig ist, und dass unser ganzes Leben, bis zu dem Tag, an dem wir dich von Angesicht sehen, ein einziges lebendiges Opfer sei, dir zu Ehren und dem Vater zum Wohlgefallen. dir, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, sei alle Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.